Wir hören jetzt auf den Bibeltext aus Markus 1, die ersten 15 Verse. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wie in den Propheten geschrieben steht. Sieh, ich sende meinen Boten vor dir her. Der wird deinen Weg vor dir bereiten. Es ist die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Johannes war in der Wüste, taufte und predigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und alle aus dem jüdischen Land und die Bewohner von Jerusalem gingen zu ihm hinauf und wurden alle von ihm im Jordan getauft und bekannten ihre Sünden. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Er aß Heuschrecken und wilden Honig und predigte. Es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich. Ich bin nicht wert, mich vor ihm zu bücken und die Riemen seiner Schuhe zu lösen. Ich habe euch in Wasser getauft, aber er wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und von Johannes im Jordan getauft wurde. Und gleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich die Himmel öffneten und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Gleichzeitig sagte eine Stimme vom Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und gleich danach trieb ihn der Geist in die Wüste. Er war 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium vom Reich Gottes. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Worte des lebendigen Gottes. Dank sei dir, o Herr.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich und wir danken dir für dein Wort hier im Markus-Evangelium. Wir bitten dich, lass du es für uns zu einem lebendigen Wort werden, damit wir dich darin als Vater erkennen. Wir bitten dies durch Jesus Christus, deinen Sohn. Amen. Ja, als in der vergangenen Woche auf einmal einige Tage die Temperatur stieg und sogar die Sonne herauskam, da bekam man so ein Gefühl, dass der Winter vielleicht nicht ewig dauert und vielleicht hat auch diese Corona-Zeit irgendwann mal ein Ende. Ich habe mich mit jemandem aus der Gemeinde unterhalten und wir hatten beide den Eindruck, es ist wie ein Licht am Ende des Tunnels. Und ich hoffe, dass das Markus-Evangelium, das wir heute beginnen anzuschauen, ein ähnliches Licht in der Finsternis wird. Wir befinden uns in einer Zeit, die voller Zweifel und manchmal auch Sorgen ist. Und ich denke, das Evangelium von Jesus Christus ist ein Licht, das in diese Finsternis scheint, so wie ein verfrühter Tag, der den Frühling ankündigt. Vielleicht kurz einige Worte zum Markus Evangelium. Man geht davon aus, dass es um etwa 50 oder 60 nach unserer Zeitrechnung geschrieben wurde. Das heißt, es wurde nur 20 oder vielleicht 30 Jahre nach dem Auftreten von Jesus Christus geschrieben. Wir kommen also so nah an Jesus dran, könnte man sagen, wie man nur kommen kann. Ja, wir können davon ausgehen, dass Markus die Erlebnisse des Apostels Petrus mit seinem Herrn Jesus Christus festhält. Und als ich mich in den letzten Monaten auch viel mit dem Markus-Evangelium befasst habe, wurde ich dabei immer wieder von ganz neuen Einblicken überrascht. Und ich hoffe natürlich, dass dieses Evangelium auch euch in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder neu überraschen wird. Ich denke, es ist ein Evangelium, mit dem man unheimlich gut einsteigen kann in das Kennenlernen von Jesus. Aber je tiefer man darin nachforscht, desto mehr wird man auch fasziniert sein von diesem einzigartigen Mann, den wir darin kennenlernen, diesen Mann Jesus Christus. Und ich hoffe, dass diese Predigtreihe einen richtig guten Einstieg für diejenigen darstellt, die ganz neu dabei sind, auch online vielleicht. Aber gleichzeitig werde ich auch manchmal in meinen Predigten tiefer gehen, damit auch alle, die sich schon länger mit Jesus Christus befassen, immer wieder etwas Neues mitnehmen können. Das ist meine Hoffnung, ob es mir gelingt. Dafür könnt ihr beten. Ja, wir können das Markus-Evangelium auf zwei Weisen lesen. Wir können es als ganz nette Geschichte lesen, die einfach zum Bildungskanon der westlichen Welt dazu gehört. Oder wir können es so lesen, wie Markus es gelesen haben will, als Evangelium. Ja, wir kennen dieses Wort Evangelium vielleicht nur aus dem christlichen Bereich, aber zur Zeit von Markus wurde das Evangelium als eine triumphale Siegesbotschaft von allen Menschen im Römischen Reich verstanden. Ja, mit dem Markus-Evangelium ist es so, es präsentiert uns keine Geschichte, die zwar spannend ist, die man aber nach dem Lesen wieder weglegt und was Neues beginnt. Nein, das Markus-Evangelium ist keine Fiktion, sondern es verkündigt uns Fakten. Es verkündigt die gute und heilbringende Herrschaft von Jesus Christus. Und die Frage, die dabei immer im Hintergrund mitschwingt, ist, nehmen wir seinen königlichen Hoheitsanspruch, der darin zum Ausdruck kommt, nehmen wir den für uns an? Nehmen wir ihn zum ersten Mal an? Oder vielleicht auch von Neuem? Das Markus-Evangelium hat es in sich. Und ich will uns einladen, dass wir uns von Neuem packen lassen von Jesus Christus. Und wir merken schon dieses Packende im allerersten Vers, wo Markus etwas abrupt beginnt mit den Worten Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Das soll unsere erste, wir sind schon ziemlich weit, das soll unsere erste Überschrift sein, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Dass Markus hier vom Anfang des Evangeliums spricht, könnte eine Überschrift über den ersten Abschnitt darstellen und tatsächlich stellt man etwas überrascht fest, dass Markus nicht mit Jesus beginnt, sondern mit seinem unmittelbaren Vorläufer, mit Johannes dem Täufer. Diesen Johannes werden wir uns gleich noch genauer anschauen. Aber ich denke, es ist wahrscheinlicher, dass das Wort Anfang sich auf das gesamte Evangelium von Markus bezieht. Die Ereignisse darin sind zwar schon in sich abgeschlossen, aber sie stellen deshalb nicht das Ende des Evangeliums dar, sondern den Anfang vom Siegeszug von Jesus Christus durch die Geschichte dieser Welt in den letzten 2000 Jahren. Auch wir heute sind noch Teil seiner Geschichte. Und das Evangelium ist heute noch so aktuell wie damals. Dieser erste Vers hatte es in sich, aber er hatte damals eine Sprengkraft, die uns vielleicht heute verborgen bleibt. Wie gesagt, steht Evangelium für eine königliche oder auch kaiserliche Siegesbotschaft. Zur Zeit von Markus war das weltliche Evangelium, diese weltliche Siegesbotschaft, die friedensbringende Herrschaft des römischen Kaisers. Und so gesehen treffen wir auch heute noch immer dann auf eine Art Evangelium, wenn eine weltliche Autorität sich als Heilsbringer stilisiert. Im Fall des römischen Kaisers von damals ging die Propaganda noch etwas weiter, indem der Kaiser zu dieser Zeit auch als Sohn Gottes verehrt wurde. Also hier ist eine Münze, die hatten wir jetzt gerade schon gesehen. Hier ist eine Münze aus der Zeit von Jesus und wahrscheinlich ist es sogar eine Münze, wie die, auf die Jesus später im Evangelium deuten wird und sagen wird, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Und wenn man diese Inschrift darauf von etwa 5 Uhr rückwärts bis 7 Uhr liest, dann steht dort Kaiser Tiberius, Sohn des göttlichen Augustus. Der Kaiser, der damals zur Zeit Jesu regierte, stilisierte sich als Sohn Gottes, eines vergöttlichten Kaisers. Dem Kaiser wurden also zur Legitimation seiner Herrschaft göttliche Qualitäten zugeschrieben. Und das Evangelium von Jesus Christus stellt eine direkte Konfrontation mit solchen absolutistischen Ansprüchen dar. Das christliche Evangelium richtet sich zwar nicht gegen weltliche Herrscher an sich, gegen keine Regierung, aber doch gegen jede Hochstilisierung als alternativlose Heilsbringer und genauso gegen alle sonstigen Absolutheitsansprüche. Deshalb wird es von manchen Regierungen unterdrückt. Damals hat sich der römische Kaiser als Sohn Gottes stilisiert. Schön und gut kann man an der Stelle einwenden, aber woher kann ich denn wissen, dass der Anspruch von Jesus auf diesen Titel Sohn Gottes nicht genauso erfunden ist wie der seines weltlichen Counterparts? Und diese Frage, denke ich, hat auch Markus gleich hier am Anfang beschäftigt. Und er beantwortet sie sozusagen unaufgefordert in den Versen 2 und 3. Schauen wir uns an, wie er das macht. Dort zeigt er, indem er zwei Propheten zitiert, dass sich der Anspruch von Jesus Christus durch die gesamte Bibel hinwegzieht. Ja, er sagt, wie in den Propheten geschrieben steht, sieh, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Das ist der erste Prophet, Maleachi, und dann weiter von Jesaja 40, es ist die Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Indem er diese zwei Propheten zitiert, zeigt Markus, dass das christliche Evangelium eine Botschaft ist, die sich menschlicher Manipulation entzieht. Er zeigt mit zwei Propheten aus dem 8. Jahrhundert vor Christus und im 5. Jahrhundert vor Christus, dass ein Mensch diese Botschaft nicht manipulieren könnte. Man sollte sich solche Zitate natürlich immer im Kontext anschauen, aber aus zeitlichen Gründen kann man sie so zusammenfassen. Ja, Markus sagt, Gottes Plan, seinen wahren Sohn in die Welt zu schicken, hat er in der Geschichte Israels lang und breit für jeden nachvollziehbar angekündigt. Jeder, der sich ernsthaft mit dem Alten Testament befasst, wird darin die Ankündigung auf Jesus Christus zu finden. Und das ist übrigens auch der Grund, warum Markus sich hier anfangs so lange mit Johannes dem Täufer aufzuhalten scheint. Die Weissagung von Maleachi spricht von einem Boten, der den Weg vor einem kommenden Herrscher bereiten wird. Auch die Weissagung von Jesaja erwähnt einen Rufenden in der Wüste, der das Volk auf die Ankunft des Herrn vorbereiten soll. Und das ist für den Wahrheitsanspruch des Evangeliums unheimlich wichtig. Denn Markus will zeigen, dass diese Prophezeiungen in Johannes dem Täufer erfüllt sind. Deshalb betont er sein Wirken als Vorläufer von Jesus so deutlich. Und auch die Beschreibung von Johannes in Vers 6 ist wichtig. Kamelhaarmantel, lederner Gürtel, ist nicht die Mode seiner Zeit, ist eher auffällig. Und das trägt er eben deshalb, weil laut Maleachi dieser Bote im Stil des Propheten Elia auftreten wird. Und wenn wir uns die Beschreibung von Elia im zweiten Buch Könige anschauen, dann sehen wir, dass Johannes eben ganz bewusst seine Kleidung so wählt, dass er als zweiter Elia erkannt werden kann. Wir wissen auch, dass Johannes der Täufer keine bloße Erfindung von Markus ist, sondern wir erfahren von ihm auch aus nichtchristlichen Quellen. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus erwähnt ihn in seinen Werken, dort beschreibt er ihn schlicht als guten Mann. Hier dagegen erkennen wir die Evangelien ihn als den Boten, der im Stil des Propheten Elia unmittelbar vor dem Kommen des Herrn auftreten wird. Also worum es Markus geht, ist zu zeigen, dass dieser Neuanfang, dieser Anfang, den er hier beschreibt, nicht spontan stattfindet, nicht im Vakuum stattfindet, nicht aus der Not des Volkes im ersten Jahrhundert geboren ist, sondern Gottes Plan darstellt, den er schon Jahrhunderte zuvor wiedergegeben hat, den er schon Jahrhunderte zuvor angekündigt hat. Die Person, die ganz klar im Zentrum dieses Plans steht, ist natürlich nicht Johannes, sondern Jesus Christus. Markus verkündigt den Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Und wenn man das mit der Verkündigung von Jesus selbst in Vers 14 und 15 vergleicht, dann sieht man, das Evangelium von Jesus Christus ist auch das Evangelium vom Reich Gottes. Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. So predigt er, Vers 14, das Evangelium vom Reich Gottes. Wenn Jesus also so zentral in Gottes Plan ist, dann sagt er gleichzeitig, dass mit Jesus auch das Reich Gottes nahe gekommen ist. Was erfahren wir dann über diesen Mann, der so zentral in Gottes Plan ist? Damit beschäftigen wir uns als nächstes, die Identität von Jesus Christus. Zwei Titel, die Markus dabei gleich im ersten Vers mitgibt, sind Christus, sein Titel, und Sohn Gottes. Ich denke, die meisten wissen, dass Christus kein Nachname ist, sondern ein Königstitel. Es ist die griechische Form von Messias, was übersetzt Gesalbter bedeutet. Im Alten Testament wurde der König über Israel und einige andere Würdenträger mit Öl gesalbt. Und damit wurde dargestellt, was wir einige Verse später lesen, dass der Geist Gottes auf diesem Herrscher ruht bzw. ruhen wird. Und dieser Messias erhielt bei der Thronbesteigung auch den Titel Sohn Gottes. Also Christus und Sohn Gottes weisen auf eine Person hin. Und dazu könnt ihr zu Hause gerne Psalm 2 nachschlagen. Es war also immer klar, dass der König auch auf eine besondere Weise Sohn Gottes sein würde, allerdings nicht so, wie es die römische Propaganda verkündigte, sondern als Adoptivsohn, könnte man sagen. Durch die Thronbesteigung wurde der Christus, der König, als Sohn Gottes angenommen. Und ich denke, was darin im Alten Testament anklingt, ist eine Verbindung zwischen dem Königstum über Gottes Volk und der Identität als Sohn Gottes. Es ist eine Vorbereitung auf den wahren Sohn, der dann tatsächlich beides wahrhaftig vertritt. Das sehen wir in einem weiteren Titel in Vers 3, dass hier nicht nur ein Adoptivsohn kommt, sondern der wahre Sohn Gottes. In Vers 3, schaut euch das nochmal an, dort handelt es sich um ein Zitat des Propheten Jesaja. Bereitet den Weg des Herrn, sagt er. Und der nächste Titel ist Herr, den wir uns anschauen wollen. Wenn wir dazu Jesaja 40,3 nachschlagen würden, macht das ruhig zu Hause, dann fällt dort auf, dass der Name Herr in Großbuchstaben geschrieben ist. Das heißt, dass dort eigentlich der Name Gottes steht, im Griechischen dann als Kyrios oder eben als Herr wiedergegeben wird. Das heißt, der König, der hier kommt, der Sohn Gottes, der Christus, ist nicht nur Adoptivsohn Gottes, sondern Jesaja sagt schon, der da kommt, das ist der Herr selbst, das ist Gott selbst. In Jesus kommt kein Adoptivsohn, sondern Gott selbst, Gott der Sohn wird Mensch. Das ist also der Hintergrund, den Markus uns in ganz wenigen Versen unheimlich kompakt, aber dadurch auch unheimlich explosiv gibt. Man kann sich davon schon leicht überrannt fühlen, überwältigt. Es ist so viel Information, die einfach nur in einigen Worten hier steckt. Aber die will Markus uns mitgeben auf dem Rest der Reise durch das Evangelium, auf dem Weg, den Jesus gehen wird. Ja, und dieser Hintergrund mit Jesus als Herrn, der da kommt, hilft uns verstehen, warum Johannes in Vers 7 den Kommenden so verkündigt, dass er sagt, es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich und ich bin nicht wert, mich vor ihm zu bücken und die Riemen seiner Schuhe zu lösen. Johannes hat einfach seine Position vor Gott erkannt. Und er hat erkannt, dass im Einklang mit den alten Prophezeiungen hier Gott selbst auf geheimnisvolle Weise als Mensch in die Welt kommt. Die Identität von Jesus als wahrem Sohn Gottes und als Herrn hilft uns dann auch noch beim nächsten Abschnitt. Dort geht es um die Taufe von Jesus. In Vers 9 wird Jesus von Johannes im Jordan getauft und ab Vers 10 lesen wir, und gleich als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich die Himmel öffneten und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Gleichzeitig sagte eine Stimme vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, und es ist hier nicht ganz klar, wer derjenige ist, der das sah in Vers 10, ob es Jesus oder Johannes ist. Ich denke, wahrscheinlich ist es das Zeugnis von Johannes, weil das, was dort passiert, nicht um Jesu Willen geschieht, sondern Johannes soll es sehen. Ja, und was hier geschieht, sind die großen blinkenden Hinweisschilder, die auf Jesus weisen und Johannes darauf hinweisen, dass Jesus derjenige ist, der nach Gottes Plan kommen soll. Er ist der geliebte Sohn, an dem Gott wohlgefallen hat. Und schauen wir uns mit diesen Aussagen über die Identität von Jesus als nächstes an, wie Gottes Plan mit Jesus aussieht. Wie sieht Gottes Plan mit Jesus Christus aus? In Vers 10 sahen wir, wie der Heilige Geist sichtbar auf Jesus herabkommt. Und dabei geht es nicht nur um Symbolik, wie man vielleicht vermuten könnte, wenn ich gerade von Hinweisschildern gesprochen habe. Wir sehen in Vers 12 daran, wie Dinge in Bewegung geraten. Ja, dort heißt es, gleich danach treibt der Geist Jesus in die Wüste. Und dieses Wort gleich oder sogleich wird uns im Markus-Evangelium noch unheimlich oft begegnen. Alles, was geschieht im Markus-Evangelium, zumindest in der ersten Hälfte, ist gleich, unmittelbar, sofort. Und dadurch entsteht nicht nur ein Gefühl der Dringlichkeit, sondern das Wort ist auch das gleiche Wort wie im Vers 3, wo es heißt, macht seine Pfade gerade. Das ist das gleiche Wort. Ja, man könnte auch sagen, macht seine Pfade schnell. Macht seine Pfade so, dass der König unverzüglich, ohne Verzögerung darauf schreiten kann. Und dieses Gleich sehen wir dann immer wieder im Markus-Evangelium. Wir werden also immer wieder Zeugen, wie der Geist den Weg von Jesus gerade macht. Ob das auch für die Menschen gilt, dass sie den Weg des Herrn gerade machen, das werden wir im Markus-Evangelium noch sehen. Aber der Geist treibt Jesus sogleich in die Wüste. Und hier sehen wir, was der Plan Gottes mit Jesus Christus ist. Denn in Vers 13 lesen wir, er war 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Und was dort in der Wüste geschieht, ist kein harmloses Geplänkel. Es ist die Konfrontation, die über Erfolg und Misserfolg von Gottes Plan entscheiden wird. Jesus wurde vom Satan versucht. Das steht für nichts weniger als eine Frontalattacke Satans auf Gottes Sohn und seine Loyalität gegenüber Gott. 40 Tage lang unter Mangel und Gefahren wirft Satan als Widersacher Gottes, dem Sohn Gottes, Jesus, alles entgegen, was er hat. Und wenn Jesus sich auch nur einmal überlisten lässt, hat Satan ihn besiegt. Und der Auftrag von Jesus, der Plan Gottes, wäre kläglich gescheitert. Der Hoheitsanspruch von Jesus gilt nur, wenn er dem Bösen zu jeder Zeit Paroli bieten kann. Wie geht also der Konflikt aus? Finden wir hier etwas darüber? Nun, der Satan ist noch nicht besiegt, aber wir lesen doch am Ende, die Engel dienten Jesus. Der Satan kann Jesus nicht überwinden. Jesus bleibt siegreich. Und das Heer Gottes beugt seine Knie vor Jesus Christus. Und wir dürfen nicht übersehen, was dieser Moment für uns bedeutet und für die gesamte Menschheit bedeutet. Hier ist jemand, der dem Bösen widerstehen kann. Wer sonst könnte das von sich sagen? Dieser Mensch, Jesus Christus, ist willens und in der Lage und völlig entschlossen, das Böse zu besiegen. Deshalb ist er der, an dem Gott wohlgefallen hat. Unter seiner Herrschaft wird er das Böse besiegen und aus dieser Welt vertreiben. Wo Jesus Christus gegenwärtig ist, dass das Reich Gottes angebrochen und die Herrschaft Satans ist beendet. Das Evangelium von Jesus Christus ist eine Heilsbotschaft von einem vernichtenden Sieg, vom vernichtenden Sieg Jesu Christi über das Böse. Das war und ist Gottes Plan. Sein guter Plan für diese Welt und Jesus Christus erfüllt ihn. Wie genau, das werden wir uns in den kommenden Wochen noch genauer anschauen. Aber wir sollten uns anschauen, was dieses Evangelium von damals mit uns heute zu tun hat. Der letzte Punkt lautet wir und das Evangelium von Jesus Christus. Schon jetzt dürfte klar geworden sein, dass das Evangelium von Jesus Christus eine Botschaft der Hoffnung ist. Ja, das sehen wir an seinen Auswirkungen auf die Welt. Seit seinen Anfängen hat es dort, wo es verkündigt wurde, dort, wo es geglaubt wurde und wo es gelebt wurde, dramatische Veränderungen ausgelöst. Natürlich wurde es auch als Legitimation zur Macht missbraucht, das ist naheliegend. Aber selbst dann konnte man immer noch erkennen, dass der Sieg von Jesus Christus über das Böse eine Veränderung zum Guten bewirkt. Und jetzt, wo im Westen dieser Sieg sozusagen rückabgewickelt wird, wo das Evangelium weniger und weniger präsent ist, sehen wir an allen Ecken und Enden, wie zwar noch viel Gutes vorhanden ist, wie aber auch falsche Dinge mehr und mehr in unserer Gesellschaft Einzug halten. Diese Veränderungen zum Guten geschehen nicht zwangsläufig. Und das wird sowohl in der Verkündigung von Johannes dem Täufer als auch bei Jesus Christus deutlich. Der Verkündigungsauftrag von Johannes dem Täufer lautete ja, dass er als Rufender in der Wüste auftritt. Und dass er die Botschaft hat, bereitet den Weg des Herrn, bereitet den Weg Gottes, macht seine Pfade gerade. Und was das bedeutet, sehen wir in Vers 4 unter den drei Stichworten Taufe, Buße und Vergebung der Sünden. Taufe, Buße und Vergebung der Sünden. Das ist sozusagen zentral in der Verkündigung von Johannes dem Täufer. Eine Taufe der Buße, und mit dieser Taufe war ein großes Versprechen Gottes verbunden, nämlich die Vergebung der Sünden. Was bedeuten diese Begriffe? Ich muss sagen, dass ich kein großer Freund des Begriffs Buße bin. Fangen wir also mit dem an. Buße könnte bedeuten, dass man etwas tun muss. Und in Vers 15 heißt es sogar, tut Buße. Aber es ist wichtig, dass man Buße tun nicht als äußerliche Handlung versteht. So, dass man zum Beispiel in der Fastenzeit Sack und Asche trägt. Oder eben, dass man zu Johannes geht im ersten Jahrhundert und sich taufen lässt. Das ist nicht Buße tun. Der griechische Ausdruck hinter diesem Wort Buße tun lautet Metanoia. Und steht wörtlich verstanden einfach für eine Sinneswandlung. Genauer gesagt, einen Sinneswandel gegenüber Gott. Buße tun bedeutet einfach anzuerkennen, dass wir alle gegen Gottes Willen gelebt haben. Dass wir Schuld auf uns geladen haben, so wie wir es vorhin im Sündenbekenntnis auch ausgedrückt haben. Ja, anerkennen, dass wir gegen Gottes Willen gelebt haben. Und zweitens ist sie mit der Bereitschaft verbunden, sich Gott unterzuordnen. ja, Gottes Reich über uns anzunehmen. Das ist Buße tun, Metanoia, ein Sinneswandel gegenüber Gott, dass man seinen Willen annimmt. Zum Ausdruck kommt sie bei Johannes in der Taufe der Buße. Ja, man kann sie nicht vollkommen gleichsetzen mit der christlichen Taufe, aber auch die Taufe von Johannes ist verknüpft mit einem Versprechen, nämlich einem Versprechen, dass Sünden vergeben werden. Dass Gott Sünden vergibt, wenn Menschen zu ihm umkehren. Das ist eine wunderbare Botschaft. Gottes Reich bedeutet nicht, dass er seine Feinde jagt und vernichtet, sondern er ruft die, die sich gegen seinen Willen gewehrt haben, auf, umzukehren zu ihm und Vergebung zu empfangen. Das christliche Gegenstück der Taufe des Johannes ist noch besser. Für die christliche Taufe muss noch die Verheißung in Vers 8 wahr werden. Vers 8 dort sagt Johannes: Jesus wird euch mit Heiligem Geist taufen. Der Heilige Geist ist der, der Jesus in die Wüste trieb und ihn dazu befähigte, Satan zu widerstehen. Derselbe Heilige Geist wird über alle kommen, die dem Aufruf von Jesus in Vers 15 folgen, nämlich umzukehren zu Gott, Buße zu tun und Vers 15 das Evangelium zu glauben. Und wenn dieser Geist in uns ist, dann wird er in uns das Reich Gottes errichten. Er wird in uns das Böse besiegen. Das heißt, der Sieg von Jesus betrifft nicht nur die Welt im Allgemeinen und Satan, sondern auch uns ganz persönlich. Unser Herz, unseren Kopf und unser ganzes Leben. Durch den Heiligen Geist in uns wird das Reich Gottes in uns anbrechen. Durch den Heiligen Geist wird Jesus das Böse aus unseren Herzen vertreiben und besiegen. Und die Frage ist, sind wir dazu bereit? Wen wollen wir über unser Leben regieren lassen? Sind wir bereit, Gottes Reich in uns beginnen zu lassen? Sind wir bereit, das Evangelium zu glauben? Und natürlich ist das heute die erste Predigt zum Markus-Evangelium. Und vielleicht sagt manch einer, dazu müsste ich noch etwas mehr erfahren über Jesus. Und das ist okay. Und dann lautet meine Frage, was müsste geschehen? Was müsste geschehen, damit deine Einstellung Jesus gegenüber so wird, dass du das Reich Gottes in dir anbrechen sehen willst? Was würde dich überzeugen von Jesus? Und für den Rest von uns, die das schon getan haben, nun, da müssen wir uns an den Kontext von Johannes erinnern. Johannes predigt in der Wüste und er tauft Menschen, die sich für das Volk Gottes halten. Das heißt, er fordert vom Volk Gottes die Erkenntnis, dass auch sie Teil des Problems sind. Taufe war etwas, das nur mit nicht-jüdischen Konvertiten, Bekehrten gemacht wurde. Johannes sagt zu Gottes Volk, auch ihr müsst euch bekehren. Auch ihr müsst Gottes Reich in euch anbrechen lassen. Sind wir dazu bereit? Vielleicht von Neuem bereit, heute. Das Reich Gottes ist eine gute Botschaft, eine Siegesbotschaft, dass Gott über das Böse siegen wird und in Jesus Christus gesiegt hat. Werden wir diese Botschaft glauben und annehmen? Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für die Siegesbotschaft von Jesus Christus. Wir danken dir, dass du selbst in die Welt gekommen bist um die Welt zu, um das Böse zu besiegen. Das Böse in der Welt und auch das Böse in uns. Und wir bitten dich, Vater, schenk du uns Klarheit über das Evangelium. Schenk du uns Klarheit über die Identität von Jesus Christus als deinem Sohn und als Herrn. Und bitte gib, dass wir durch den Glauben auch in uns das Reich Gottes anbrechen lassen wollen. Gib, dass wir uns von neuem Jesus zuwenden, zur Vergebung unserer Sünden, aber auch, damit Jesus dem Bösen ein Ende bereitet. Gib uns Freude an seinem Reich. In Jesu Namen. Amen.